Kirche für die Hosentasche. Podcast. Herzlich willkommen zum Kirche für die Hosentasche Podcast. Heute eine ganz, ganz besondere Folge für mich, denn ich möchte euch mit auf meine ganz persönliche Lebensreise nehmen. Ich habe ja immer mal wieder schon die ein oder andere Geschichte aus meinem Leben hier geteilt und erzählt, aber ich möchte heute nochmal ein Stück weit auch in die Tiefe gehen. Ich habe den Eindruck, wir leben in einer Gesellschaft, wo man einfach zu oft nur die schönen Seiten zeigt. Und ich möchte euch ja mit hineinnehmen in Höhen und Tiefen. Ich möchte euch zeigen, was mich ja zudem auch ein Stück weit gemacht hat, der ich heute bin. Und möchte das einfach auch auf eine ehrliche, transparente Art und Weise machen. Ich habe das Ganze so ein bisschen in 17 Kapitel eingeteilt. Das klingt jetzt viel, manche sind aber auch sehr, sehr kurz, an denen ich mich so ein bisschen langhangeln möchte. Und ich bin sehr gespannt und hoffe, dass ihr das eine oder andere vielleicht euch auch, dass ihr das eine oder andere für euch auch mitnehmen könnt und für euch merkt, hey, dass es euch gut tut und dass es vielleicht auch euch ein Stück weit zu eurer eigenen Biografie führt, euch anregt, selber über eure Biografie nachzudenken. Das erste Kapitel hat den Titel Geburt und Wunder. Ich bin geboren in Mecklenburg-Vorpommern, für mich immer noch eins der schönsten Bundesländer und meine Geburt, das war nicht einfach. Ein paar Tage vor meiner Geburt hat meine Mama irgendwie ein ganz komisches Gefühl gehabt und ist zum Frauenarzt gegangen und dann hat Frauenärztin festgestellt, dass keine Herztöne mehr da waren. Man ist dann ganz schnell ins Krankenhaus gefahren und hat festgestellt, dass die Nabelschnur um meinen Hals gewickelt war, so dass ich wirklich keinen Sauerstoff mehr hatte und dass das wirklich lebensbedrohlich war und auch schon eine gewisse Zeit war. Das heißt, man hat sofort eine Not-OP gemacht, mich da rausgeholt, aber man hat meine Mama schon vorgewarnt, dass ich mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit schwer behindert sein werde. Für mich ein riesengroßes Wunder, es ist nicht der Fall. Ich habe zwar eine Meise, aber ich glaube, die hält sich noch im Rahmen. Und meine Mama damals sehr christlich, evangelikal, radikal geprägt, für die war das natürlich auch ein Riesenwunder und ein Gottesgeschenk, dass das so gekommen ist. Und das ist schon so ein bisschen, dass ich so diesen Segen von Gott für mich so ein bisschen ja da so über meinem Leben gespürt, kann ich ja nicht sagen, ich habe es ja nicht selber wahrgenommen, aber da war das, glaube ich, sehr, sehr präsent und da bin ich Gott sehr, sehr dankbar dafür. Danach ging es eigentlich erstmal geordnet weiter. Ich habe zusammen mit meinem Bruder, meinem leiblichen Vater und meiner Mutter in einem großen Haus mit meinen Großeltern auch noch zusammengelebt. Das war richtig genial, ein Riesenhaus, total cool als Kind. Kann mich natürlich an diese Zeit jetzt nicht erinnern, aber wir haben da länger gelebt und das war ein Riesengrundstück, fast 3000 Quadratmeter mit Riesengarten und ja, also ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Aber dieses Glück hielt nicht lang. Denn meine Eltern haben sich getrennt und es war keine schöne Trennung. Also ich kann mich natürlich persönlich daran nicht erinnern, denn ich war wirklich sehr, sehr klein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, wie alt ich war, ob ich 2 oder 3 war oder so, vielleicht auch 4. Nee, ich glaube, ja, 2 oder 3. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr klein und die haben sich so getrennt, dass man sich wirklich nicht persönlich getrennt hat, im Streit auseinandergegangen ist. Und mein leiblicher Vater kam ja auch in diesen Wortgefechten und in diesen Dingen da nicht sehr gut weg bei. Ich mache euch nur mal ein Beispiel. Ein paar Jahre später saß ich bei meiner Oma unten auf der Couch. Ich habe König der Löwen geguckt und da kam Scar vor, dieser Bösewicht bei König der Löwen. Und meine Oma sagte, ja, dieser Scar, ja, das ist eigentlich so wie der Axel, also wie mein leiblicher Vater. Und ja, könnt ihr euch vorstellen, was das mit einem Kind macht, ne? Also dieses Bild von meinem leiblichen Vater hat sich dadurch geprägt. Also weniger von meiner Mama, auch eher von meiner Oma her. Aber man hat diesen Vater tatsächlich wirklich wie ausradiert aus meinem Leben. Also das ging auch mit Jugendamt, mit Gericht und es gab aber auch Schwierigkeiten mit Zahlungen. Also es war ein wirkliches Drama. Und ich bin da total auf Abstand gegangen. Also als dann das Jugendamt auch später mich gefragt hat, ob ich da meinen Vater sehen will und so, habe ich total zugemacht, mein Bruder auch, und wir haben das total abgelehnt, wo wir, glaube ich, an vielen Stellen meinem leiblichen Vater auch nicht gerecht geworden sind, ne? Lief auch einiges wirklich nicht gut, also dann haben es da manchmal vergessen und so. Also es war auch nicht alles gut, vielleicht hat er auch wirklich in dieser Phase nicht seine besten Jahre gehabt. Ich konnte das tatsächlich bis heute auch noch nicht so gut mit ihm aufarbeiten, aber später mehr dazu. Auf jeden Fall habe ich das damals als gerecht und gut empfunden und erst Jahrzehnte wirklich später festgestellt, was das eigentlich mit mir gemacht hat und welche Wunden das auch bei mir hinterlassen hat. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, das ist ja auch ein Stück weit mein genetischer Träger, er ist ein Teil von mir, ja. Und wenn dieser Teil so ausradiert und schlecht gemacht wird, dann kann man sich als Kind ja ganz schlecht davon irgendwie lösen. Auch wenn man das vielleicht im Bewussten nicht spürt, aber unbewusst passiert da ganz, ganz viel. Kapitel 3 war dann eine neue Wendung in meinem Leben tatsächlich. Meine Mama hat einen neuen Lebenspartner gefunden. Die hat tatsächlich ihren Cousin geheiratet. Das geht in Deutschland, das wäre in Amerika gar nicht möglich. Und das war für mich aber ziemlich cool. Der war so starke Persönlichkeit, groß. Der war Polizist, Hundeführer und irgendwie so ein cooler Typ. Cool Auto gefahren, coole Musik gehört und so. Das war für mich dann irgendwie cool. Das hat mir Halt gegeben. An dem habe ich mich da auch ein Stück weit festhalten können. Und er war auch wirklich sehr, sehr lieb zu uns. Also das war echt, echt cool. Der hat uns da hat uns gut getan in dieser Phase, hatte ich das Gefühl. Gerade auch, weil für mich so die Kindergartenzeit, ich war nur ein Jahr im Kindergarten, ich hatte da ziemlich Probleme mit meiner Erzieherin, das war noch so richtige DDR-Pädagogik. Da habe ich schon gemerkt, da habe ich so dieses Setting, in dieses angepasste Setting und so, da habe ich mich nicht einfühlen können, hatte da auch mit den Regeln, mit diesen Abläufen da vor Ort total Schwierigkeiten, viel geweint und irgendwie nicht reingepasst, Strafen gekriegt und sowas, war echt überhaupt nicht cool, so dass ich nach einem Jahr da wieder raus war, dann durfte ich bei meiner Oma bleiben, das war der Oberhammer. da war ich nämlich King Cass und durfte machen, was ich wollte. Und dann kam ich quasi erst in die Schule. Schule war für mich immer, immer eigentlich der Horror, weil ich von Anfang an gemerkt habe, ich kann mich nicht gut konzentrieren. Also nach spätestens 10 Minuten war das Ding immer bei mir gelaufen und ich war mit meinen Gedanken sonst wo, mein Bein hat gewackelt und da so auf dem Stuhl sitzen und so. Das war alles überhaupt nicht mein Ding. Ich wollte in meiner Welt sein. Ich konnte mich da einfach nicht so gut drauf einlassen. Das Einzige, was mich da wirklich immer gerettet hat, war, dass ich in meiner kurzen Aufmerksamkeitsspanne wirklich viel aufnehmen konnte, dass ich Sachen sehr schnell verstanden habe und Sachen dann umsetzen konnte und so, aber es war für mich immer ein Kampf und es stand von eigentlich dem ersten Schuljahr an in meinen Zeugnissen, in diesen Bewertungen, ja, er schöpft sein Potenzial nicht aus, er ist ein Träumer, unaufmerksam. Ich habe erst wirklich im letzten Jahr tatsächlich, also in diesem Jahr, rausfinden können, was da eigentlich mit mir los war. Es war also ein sehr, sehr langer Prozess und ich habe da immer das Gefühl gehabt, ich muss das verstecken. Auch zu Hause. Also wenn ich so in meinen Träumphasen war, in meinen Welten war und ja, einfach so überfordert war von den Reizen und keine Ahnung, dann habe ich immer Ärger gekriegt, ja. Und ich habe zum Beispiel mit so Stöcken gespielt und war dann so in meiner Welt und bin da so durch den Garten gerannt und geflitzt und habe da so rumgespielt und so und habe ich fett Ärger gekriegt, wie ich damit aufhören soll und keine Ahnung. Also da hat sich in mir schon ganz viel Ablehnung auch gegen mich selber entwickelt. Ich muss mich verstecken, ich muss mich zurückziehen. Und ich habe einfach immer nicht verstanden, was mit mir los war. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich total unterdrücken und anpassen und damit ich irgendwie okay bin. Und das hat, ja, wie sich später herausgestellt hat, ganz, ganz viel gemacht. Für mich stand in diesem Kapitel auch Schule immer eine ganz, ganz große Diskrepanz im Raum zwischen Begabung und Umsetzungsmöglichkeiten. Also alle Lehrer, alle Menschen, die mit mir zu tun hatten, haben immer gesagt, boah, der hat so viel Potenzial, egal wo das war, ob das Musikschule, Instrumente, in der Schule, bei anderen Dingen. Also ganz, ganz viel Begabung, aber irgendwie, ich halte die Dinge nicht durch oder ich kann mich nicht konzentrieren oder werde dann unruhig oder keine Ahnung. Und diese Diskrepanz stand immer da und ich habe ja immer gedacht, was mache ich denn falsch? Dazu kam, dass ich irgendwann das Blatt zu Hause auch im familiären Kontext, Kapitel 6, das Blatt hat sich wieder gewendet. Nach dieser tollen Anfangseuphorie mit meinem zweiten Vater hat sich das Blatt ein bisschen gewendet. Er hat vorher in Berlin gearbeitet als Hundeführer, hat sich dann versetzen lassen nach Schwerin in unsere Nähe, so dass er dauerhaft zu Hause war. Vorher war das eher so oft am Wochenende und jetzt war er immer da und irgendwie stimmt kippt die Stimmung ein bisschen. Stellte sich dann irgendwann auch raus, dass er einen ziemlichen Drang zum Alkohol hatte und aus diesem liebevollen, lustigen, coolen Papa, ja, entwickelte sich eine Angstperson für mich, also der wirklich rumschreit, der unberechenbar ist, wo, wenn der bei dir ins Zimmer kommt, wo du schon den Kopf einziehst, weil du denkst, gleich geht's wieder los. Und das eskalierte irgendwann so stark, dass, als ich nachher so 11, 12 war, es mal wieder einmal so eskaliert ist zu Hause, dass mein Opa ihn rausgeschmissen hat. Und ja, ich erinnere mich noch sehr krass an diesen Tag. Er war dann raus aus der Wohnung und ich saß oben mit meinem Bruder im Bad und meine Mama kam rein und irgendwie haben wir alle geweint, aber waren auch erleichtert. Also es war so eine Mischung aus Trauer, hey, da ist jetzt was zerbrochen und der ist jetzt weg. Aber ja, aufatmen, er ist weg. Also es war auch irgendwie eine Last, die weg war. Also es war irgendwie beides. Es war dann so, dass aber keine unendlich lange Single-Phase in unserem Haushalt herrschte. Tatsächlich hat unsere Mama uns irgendwann gefragt, könntet ihr euch eigentlich jemals vorstellen, dass ich wieder einen Mann habe? Und wir haben ihr zwei zur Auswahl gestellt. Und einer wurde es dann tatsächlich auch. Es war sehr, sehr cool. Der Bernd wurde dann quasi mein neuer Papa. Das war der Papa von einem meiner besten Freunde, dem Georg. Und es war dann natürlich cool, weil dann quasi auf lange Sicht, als die dann geheiratet haben, irgendwann mein Stiefbruder wurde. Das war echt, echt richtig cool. Und es war für mich ein ganz, ganz besonderer Mann. Er saß im Rollstuhl und das fand ich beeindruckend damals auch, dass meine Mama sich vorstellen konnte mit einem Mann, der im Rollstuhl sitzt. Der hatte einen Unfall und konnte seine Beine danach nicht mehr bewegen, hat sich aber total ins Leben zurückgekämpft, war sehr, sehr selbstständig. Und dieser Mann war für mich dann nochmal so eine neue, auch prägende Vaterfigur. Und das fand ich sehr, sehr, ja, genial, nochmal wieder einen Mann zu haben, der jetzt auch nochmal das Leben aus einer anderen Perspektive angeht, der ja auch irgendwie für mich ein Vorbild war, wie er sich durchs Leben zurückgekämpft hat mit allen Rückschlägen. Wir sind dann ausgezogen aus diesem Haus. Das wäre auch für meinen dann Papa, mein Herzenspapa nenne ich ihn immer, liebevoll auch nicht möglich gewesen, in diesem Gebäude zu leben. Außerdem war der Anfang der Beziehung sehr, sehr kompliziert, weil meine Großeltern das sehr abgelehnt haben und ja einfach auch gesagt haben, was macht unsere Tochter jetzt? Jetzt stürzt sie sich in das nächste Chaos nach dieser Beziehung, jetzt jemand im Rollstuhl. Das geht ja gar nicht. Und so sind wir dann nach Parchim gezogen. Also vorher haben wir in Neustadt-Glewe gewohnt. Das war ein kleiner Ort, so 20 Kilometer weit weg. Und dann sind wir nach Parchim gezogen. Und das war eine sehr, sehr spannende neue Phase, weil die Wohnsituation eine völlig andere war. Vor großes Haus. Mein Bruder und ich hatten eine eigene Etage, jeder sein Zimmer mit eigenem Flur, mit eigenen Kammern, mit eigenem Bad. Wir hatten, wie gesagt, ein großes Grundstück, irgendwann einen fetten Swimmingpool und sowas. Es war echt krass. Und dann war eine völlig andere Phase. Meine Mama musste uns alleine versorgen, hat zwei Jobs gleichzeitig gemacht. Und wir sind in einen Neubaublock gezogen in der Weststadt in Parchim. Das war nicht gerade das schönste Viertel, um das mal liebevoll auszudrücken. Wir waren da glücklicherweise ganz am Rand und es war noch ein cooler Block, aber es war echt kein schönes Viertel. Und ich musste mir mit meinem Bruder ein Zimmer teilen. Also das war ein völliger Kontrast. Und das dann so mit 12, 13 ist natürlich auch eine spannende Phase, um ja sich das Zimmer zu teilen. Trotzdem war das irgendwie ja auch gute Phase. Und ich meine, wir waren viel auf uns alleine gestellt. Meine Mama musste morgens oft früh schon zur Schicht. Und dann sind wir eigenständig aufgestanden und haben uns aber ganz gut eingegroovt, mein Bruder und ich. Und habe auch gemerkt, auch wenn das eher eine Streitphase war, wo wir uns viel gezofft und geprügelt haben, habe ich gemerkt, dass auch durch diese ganzen Phasen, die auch irgendwie schwer waren, die Beziehung zu meinem Bruder sehr, sehr stark war und wir uns sehr, sehr eng hatten und uns sehr vertraut hatten und ja, uns wirklich, also diese Liebe zu meinem Bruder, die bis heute sehr, sehr stark ist, da einfach auch schon sehr, sehr hilfreich und stark war. Schule wurde immer mehr zum Problem. Ich habe in der Schule dann nachher, also ich war dann auf dem Gymnasium zwar, aber habe da total Probleme gehabt. Also 8. Klasse hatte ich 5 im Halbjahr auf dem Zeugnis. Und es war wirklich problematisch. Ich habe mich dafür aber auch irgendwie geschämt. Ich habe alles verheimlicht zu Hause, immer nur das Nötigste so an Noten gesagt. Und wir mussten dann immer die Arbeiten eigentlich unterschreiben lassen. Das habe ich dann gefälscht und das alles irgendwie versucht zu verbergen. Und meine Mama wusste natürlich irgendwo, dass es nicht gut lief, aber dass es so eskalativ war, das wusste sie nicht. Also dann hat meine Klassenlehrerin damals gesagt, ich rufe heute Abend zu Hause an, habe ich als Telefonkabel ausgesteckt. Also ich wusste mir schon zu helfen, ich habe Briefe abgefangen, alles Mögliche versucht. Mittlerweile haben wir auch nicht mehr in diesem Block gewohnt, sondern sind dann zusammengezogen mit meinem Herzenspapa. Wir haben ein neues Haus gebaut. Ja, das war dann echt auch wieder cool, am Rand vom Parchim, direkt an einem Fluss. Also echt ein Riesenprivileg. Ich fand das genial, dieses Haus. Und trotzdem spitzen sich eben auch diese schulischen Probleme trotzdem zu. Eines Abends war es so weit, dass meine Lehrerin vor unserer Haustür stand und hat geklingelt. Das konnte ich dann nicht mehr abfangen. Und ja, die Bombe ist geplatzt und ich war in meinem Zimmer, während meine Lehrerin mit meinen Eltern geredet hat. Und ja, als sie dann weg war, ich könnt euch nicht vorstellen, wie es mir da innerlich ging. Horror, also das ist alles in mir, geschwitzt, Panik, Angst, alles Mögliche. Ich sollte dann zu meinen Eltern ins Wohnzimmer und ich dachte jetzt, die reißen mir den Kopf ab jetzt, ne? Das war's jetzt. War schön, auf dieser Welt gewesen zu sein. Jetzt, ja, jetzt werde ich sterben. Es war tatsächlich nicht so. Ich habe gar keinen lauten Anranzer gekriegt oder so, sondern stand eher die Frage, warum hast du uns nicht vertraut? Warum, hast du das nicht erzählt? Und das war dann für mich erstaunlich, weil ich mit was anderem gerechnet hatte. Und ich hatte tatsächlich zu der Zeit aber keine Erklärung dafür. Also warum habe ich denn das gemacht? Warum habe ich das nicht einfach ehrlich gesagt? Warum habe ich das nicht zugemutet? Ja, warum habe ich das so für mich behalten? Warum hatte ich das Gefühl, ich muss das alles verbergen? Jahre später in der Therapie habe ich für mich natürlich gemerkt, ja, ich meine, meine Mama hatte so viel Päckchen, es war so viel Last auf unserem Leben, dass ich zum einen wahrscheinlich Angst hatte, das auch noch zuzumuten. Und zum anderen, was für ein Lebenssatz stand denn in meinem Leben? Mein leiblicher Vater, der anscheinend versagt hatte, wurde ausgemerzt, war ausradiert aus unserem Leben. Da hatte ich, glaube ich, Angst vor. Ich hatte Angst davor, meine Defizite zu präsentieren, weil ich Angst hatte, dann nicht mehr geliebt zu sein, ausgemerzt zu werden. Natürlich war das unrealistisch, aber die Verhaltensweisen, die auch meine Mutter, die meine Familie an den Tag gelegt hatte, war immer genau die. Wenn irgendwas nicht passt, wird es ausradiert. Dann, wenn irgendwas nicht passt, ziehe ich um, dann verlasse ich den Ort, dann kap ich die Verbindung zum Menschen. Und das wollte ich natürlich nicht. Gerade auch mit so vielen Umbrüchen schon, war es mir ganz, ganz wichtig, so meine Mutter, meine engste Beziehungsperson nicht zu belasten. Und das halt auf Kosten meiner eigenen Seele. Ich weiß noch, ich lag abends im Bett und konnte in dieser Phase eigentlich mit Gott nicht so viel anfangen, auch wenn das durch meine Familie immer eine Rolle gespielt hat. Aber es war ein Abend, wo ich gebetet habe und hab gesagt, Gott, es muss sich irgendwas ändern. So, ich hatte wirklich, wirklich Angst, auch vor der Zukunft, vor dem, was noch kommen sollte. Wie soll das alles weitergehen? Und hab da wirklich ernsthaft gebetet und mein Leben eigentlich nochmal ein Stück weit Gott gegeben. War natürlich nicht so, dass sich nächsten Tag meine Noten auf wundersame Art und Weise verändert hatten. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass sich in meinem Herz wirklich was verändert hat. Also es war nicht mehr so wie am Tag zuvor und mein Weg hat sich tatsächlich auch in der Hinsicht verändert, dass ich nochmal neu Heimat auch in einer anderen Gemeinde, einer landeskirchlichen Gemeinschaft in Parchim gefunden habe, mit einem richtig genialen Prediger damals. Der Oliver Ahlfeld war für mich in den nächsten Jahren eine wahnsinnig prägende Person und hat mir wirklich an manchen Stellen, das kann ich wirklich so sagen, der hat mir an manchen Stellen das Leben gerettet. Weil er ja in mir viel auch gesehen hat und mich hat auch viel machen lassen. Und ich habe meinen Platz gefunden in dieser Gemeinde über das Musikalische, durfte immer mehr Verantwortung übernehmen. Und das hat mein Glauben, aber auch meinen Selbstwert wieder neu gestärkt. Und ich habe gemerkt, dass ich was kann und dass ich was umsetzen kann, dass ich Verantwortung übernehmen kann. Und das in der Gemeinde gemacht, auch in der Gemeinde, wo wir vorher waren, wo ich dann auch noch so ein bisschen mit drin war, da habe ich irgendwann die Jugendkreisleitung übernommen. Also auf einmal habe ich gemerkt, hey, da kann ich was. Ich habe auch meine Redegabe entdeckt und habe angefangen zu predigen, Andachten zu machen und so. Und ich habe richtig gemerkt, hier entwickelt sich was. Also da, wo ich vorher eigentlich mich meistens nur als defizitärer Mensch erlebt habe und mich zurückgezogen habe zu meiner Xbox, zu meiner PlayStation, in meine eigene Welt, habe ich auf einmal gemerkt, wow, hier geht was. Und ich habe auf einmal auch gemerkt, hey, das kommt bei den Mädels an. Ich habe Selbstbewusstsein entwickelt und richtig gemerkt, ah ja, da kam dann so eins zum anderen und auf einmal war ich fair. Und das war eine sehr, sehr wichtige Phase. Ich habe dann auch über die Stränge geschlagen. Das war nicht immer alles nur gut. Und trotzdem merke ich, dass diese Phase für mich sehr, sehr wichtig war. Ich habe dann gerade nachher noch Richtung 11., 12. Klasse nochmal die Schule gewechselt, aufs Wirtschaftsgymnasium, und habe da gemerkt, dass mir da vieles dann auch schon ein bisschen leichter gefallen ist. Mit Konzentrieren war immer noch schwierig, aber ich habe so meine Methoden entwickelt, wie ich irgendwie da durchkomme, und ja, habe einfach gemerkt, dass meine natürlichen Begabungen, gerade auch für Mathe und so nachher, da war ich richtig, richtig gut immer im Einzelbereich und so. Das hat mir dann den Arsch gerettet, auch in den Fächern, wo es dann nicht so gut war, da konnte ich dann ausgleichen und so. Also da, wo ich lernen musste, das war immer eine Katastrophe. Da, wo es einfach nur darum ging, Sachen zu verstehen, wo ich halt nicht diese extrem lange Aufmerksamkeitsspanne gebraucht habe, da war es dann richtig gut und so konnte ich dann auch nachher einen einigermaßen guten Abschluss machen mit 2,1, wie gesagt, die Sprachen, mit Vokabeln lernen und so, das war immer eine Katastrophe, aber das andere war dann im Einzelbereich und das hat sich dann dadurch so ganz gut ausgeglichen. Es war dann die Frage, wie es weitergeht nach der Schule, und ich habe dann ein FSJ gemacht und es war eine sehr, sehr spannende Zeit für mich, das erste Mal alleine leben, sich versorgen. Ich habe jeden Tag eine Tüte Chips gegessen und mein Essensplan bestand aus Montags Döner, Dienstag Asia, Mittwochs, keine Ahnung, Pizza. Also es war eine sehr, sehr gesunde Zeit. Nicht, aber es war irgendwie cool. Also nur ungesunde Sachen trinken und irgendwie sein Leben machen. Ich fand das, hab das gefeiert. Als es aber Richtung Ende von diesem FSJ ging, war ja wieder so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter? Und für mich war dann irgendwann klar, ich möchte eigentlich Musik studieren. Und mich so ein bisschen schlau gemacht. Und für mich war dann irgendwann interessant, EMP, elementare Musikpädagogik, zu studieren. Das würde dann bedeuten, ein Instrument und noch so einen pädagogischen Part zu haben. Da habe ich gedacht, das passt irgendwie gut zu mir. War dann am Tag der offenen Tür in Osnabrück, wo ich das hätte gerne studiert, und kam zurück und war mir eigentlich ziemlich sicher, ja, das möchte ich machen. Zu der Zeit war auch gerade mein Bruder zu Besuch da, und haben abends dann noch drüber geredet, sind ins Bett, und nächsten Morgen wache ich auf und ich höre auf einem Ohr nichts mehr. Es piept, es pfeift, es tut weh, mir war kotzübel, schwindelig, schlecht. Ich bin zum Arzt natürlich sofort, der hat mich sofort zum HNO, der HNO hat nach kurzer Zeit gesagt, sofort ins Krankenhaus, ich wurde abgeholt. Und es kam raus, ich hatte einen sehr, 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 sehr schweren Hörsturz. Also es war wirklich komplett taub, und es war wirklich, glaube ich, bis dahin die größte Lebenskrise, die ich hatte. Also ich hatte so Angst, was jetzt passiert. Nur noch geweint, und ich habe das gemerkt, auch dass die Ärzte irgendwie überfordert waren mit so einem jungen Mann, der so einen schweren Hörsturz hatte. Am Anfang waren sie noch optimistisch, das kommt wieder in 2-3 Tagen. Es war aber nicht so. Tröpfe bekommen, man hat alles Mögliche versucht, nach 3, 4, 5 Tagen, es war nichts, es war nicht besser. Ich merke auch, wie ich heute noch Gänsehaut habe, wenn ich daran denke. Ich saß dann da immer in der Krankenhauskapelle, ich habe einfach nur noch geweint. Also ich habe gedacht, mein Leben ist vorbei. So, und dann haben sie den Tröpfe gewechselt, MRT gemacht, die haben gedacht, vielleicht ist ja ein Tumor, irgendwas, nichts war. Man hat es einfach nicht rausgefunden, was ist. Und ja, nach irgendwann habe ich gesagt, jetzt entlasse ich mich selber. Gesagt, ich will jetzt gehen. Die haben auch gesagt, okay, wir wissen jetzt auch nichts, eigentlich würden wir sie jetzt hier behalten, aber wir haben auch keine Möglichkeit, sie hier weiter zu behandeln, weil wir nicht wissen, was wir machen können. Also wir können sie nicht heilen, wir können nur versuchen, jetzt Lebensqualität zu gewinnen. Was wirklich schwierig war, weil ich konnte fast nicht laufen, ich hatte Gleichgewichtsprobleme, Übelkeit. Es war wirklich eine Katastrophe. Nach Wochen Wurde es dann ein bisschen besser. Es kam auf einmal ein paar Töne zurück und der Schwindel wurde besser und so. Aber es war der Horror. Also Musik machen ging gar nicht. Als wenn ich ein Schlagzeug gehört habe, Klavier, alles hat in meinem Ohr gescheppert. Also alles war furchtbar und trotzdem war ein bisschen Hoffnung da. Und es hat sich tatsächlich dann über Wochen hinweg verbessert. Ich musste aber trotzdem überlegen, wie es irgendwie weitergeht. Und habe mich dann in der Zeit in Unterweissach beworben, eine theologische Ausbildungsstätte, wo auch der Oliver Alfeld, der mein Prediger war, in Parchim noch und mein Anleiter im FSJ zufällig auch, da seine theologische Ausbildung gemacht hat. Und ja, ich habe so ein bisschen mit Gott geredet und gesagt, hey Gott, wenn es dich gibt, ich habe in der Zeit sehr, sehr stark daran gezweifelt, dann mache ich jetzt nochmal einen Anlauf, gehe da ein Jahr hin, mach so ein Kontaktstudium und guck einfach, was passiert. Ich bin mit sehr, sehr viel Angst auch und also gerade Einschlafen war ein Riesenproblem. Ich hatte jeden Tag wirklich so eine Angst, dass das wiederkommt. Aber ich bin dann dahin und das war wirklich, wirklich gut. Also ich mich da sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt und die Kursgemeinschaft, die enge Begleitung, die es dort gab, also man wird da von den Dozenten sehr, sehr eng auch persönlich begleitet. Das hat mir sehr, 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 sehr gut getan und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich da am richtigen Ort bin. Hab nach einem halben Jahr, da macht man dann nach dem ersten Semester da ein Praktikum, ein kleines, und hab dann da einen Pfarrer begleitet und das war sehr, sehr gut und hab gemerkt, ja, hier bleibe ich und habe mich dann entschieden, die volle Ausbildung zu machen und da die vollen 4 Jahre zu bleiben, plus Anerkennungsjahr, das ist wirklich ein langer Weg, 5 Jahre. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Ich habe in der Zeit auch meine Frau Saskia kennengelernt, die am Anfang nicht so begeistert von mir war, wie ich von ihr. Ja, also es war ein harter, harter Kampf. Aber es war auch eine sehr, sehr aufregende Zeit. Und ich kann ja mit Stolz sagen, heute bin ich ja mit ihr schon verheiratet. 2016 haben wir geheiratet, 2013 sind wir zusammengekommen. Also jetzt schon einige Zeit, 11 Jahre sind wir schon zusammen unterwegs und es hat sich gelohnt, da dran zu bleiben, weil ich sie wirklich sehr, sehr lieb habe und ich das nicht mehr missen möchte in meinem Leben. Damals war es ein harter Kampf, wie gesagt, ich musste damit viel ablehnen und kämpfen, ich bin aber dran geblieben und das war irgendwie auch eine coole Zeit, so ne, im Studium und dann ja, so nochmal so eine große Liebe jetzt zu haben und darum zu kämpfen. Und dann kommt man zusammen, erster Urlaub und man geht so gemeinsam diesen Weg. Das war wirklich, wirklich spannend. Es war nicht so romantisch, wie das vielleicht an anderen Stellen war, weil für sie das am Anfang eher eine Kopfentscheidung war. Das hat uns so ein bisschen am Anfang diese romantische Phase gekostet. Aber dadurch ja hatte man zwar auch schon viel Streit am Anfang, aber irgendwie auch trotzdem eine sehr fundierte Basis, weil man sich sehr auch ja konfrontiert hat miteinander und das fand ich auch sehr, sehr gut. Am Ende von Unterweissach stand dann unsere Hochzeit im letzten Jahr, 2, 3 Monate im letzten Semester haben wir dann geheiratet. Das war richtig, richtig schön und ja, so war es dann auch so. Meine Frau war ein bisschen früher fertig, die war an der EH, an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg, hat dort quasi eine theologisch-pädagogische Ausbildung gemacht und war ein bisschen früher fertig als ich, hatte sich dann eine Stelle gesucht in der Nähe und so habe ich mir dann auch eine Stelle gesucht in der Nähe und wir haben dann unsere erste gemeinsame Wohnung, beziehungsweise es war ein kleines Häuschen im Welzheimer Wald, das ist im tiefsten Schwabenländle in so einem Wald, oben auf dem Berg. Ziemlich dörflich, haben dort da gelebt und sie hat da gearbeitet. Ich hatte eine geteilte Stelle, ein bisschen mit dem Auto entfernt. Und so sind wir da zusammen gestartet. Eigentlich müsste doch jetzt alles perfekt sein, oder? Es waren noch erste wirklich schöne Monate. Bis im Januar 2017, ich war gerade auf einer Fortbildung, ich einen Anruf bekommen habe von meiner Mama. Ich habe ein paar Mal versucht, ich habe die immer weggedrückt, weil ich ja da gerade auf dieser Fortbildung war. Und ich denke, jetzt ruft sie schon wieder an und wieder an. Ich dachte, jetzt muss halt mal rangehen, ne? Also es muss ja irgendwas Wichtiges sein. Und ich weiß noch ziemlich genau, wie dieses Gespräch war, wie meine Mama nach Worten gerungen hat und gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie ich es erzählen soll. Papa ist gestorben. Also mein Herzenspapa ist ums Leben gekommen. So, der... Es war eine Zeit, wo die beide tatsächlich auch wieder eine Krise hatten. Das heißt wieder, die hatten vorher noch keine, aber meine Mama mal wieder eine Beziehungskrise hatte und auch ausgezogen war. Mein Papa dann alleine in dem Haus lebte und wahrscheinlich nachts eine Lungenembolie hatte und daran verstorben ist. Also meine Mama war dann quasi nicht unmittelbar dabei, sondern der Vater, mein Stiefopa quasi, hat ihn dann morgens gefunden, weil er da vorbei gekommen ist. Und ja, völliger Schockmoment irgendwie, ne? Also es war für mich auch, ich konnte es nicht fassen. Ich wollte natürlich sofort hin. Ich bin dann mit meiner Frau, mit Saskia, haben uns auf den Weg gemacht von Welzheim nach Parchim. Das sind halt knapp 900 Kilometer. Endlos lange Fahrt, die einem vorkam wie im Tunnel. Also wo man das Gefühl hatte, ich verstehe gar nicht, in welcher Welt, in welchem Universum ich jetzt hier gerade bin. Und es war so, dass er dann zu Hause aufgebahrt wurde. Also er war im Bett und man hat ihn dort gerichtet. Meine Mama hat ihn mit der Nachbarin zuerst noch ein bisschen zurechtgemacht und so, dass wir uns von dem Leichnam dann auch noch verabschieden konnten. Ich hatte vorher noch nie einen toten Menschen gesehen und das war abgefahren. Also bin dann da rein in das Schlafzimmer und ja, da kommen die natürlich sofort die Tränen, ne? Und mich da ins Bett gesetzt und ja, einfach mich verabschiedet von meinem Herzenspapa. Und das war krass. Du fährst diesen Menschen an, der ist kalt und die Haut fässt sich auch anders an. Und ja, also es war richtig krass. Nachher kamen meine beiden Stiefgeschwister auch noch. Mein Bruder war zu der Zeit in Indien mit seiner Frau. Die haben dann schnellstmöglich einen Flug gebucht und sind zurückgekommen. Und die nächsten Tage haben wir dann wie so ein Familienlager bei uns unten im Wohnzimmer gemacht, im Matratzenlager, haben da alle geschlafen und eine ganz, ganz intensive Zeit gehabt. Es war für den Familienzusammenhalt war es wirklich, wirklich gut und gleichzeitig war es ein Riesenschock, ne? Irgendwann Beerdigung. Also wir sind so lange dann oben geblieben, haben Urlaub genommen, uns krank schreiben lassen, konnten dann da sein und das Ganze noch begleiten und Beerdigung, ja, auch mit Oma und Opa und so. Also das war, ja, also wirklich was, wo ich bis heute noch durchatmen kann. Ich kann das heute ohne Tränen erzählen, aber es war damals, ja, einfach heftig. Und es war wirklich der Beginn einer Zeit, auch für mich ganz persönlich, der ganz, ganz großen Lebenskrise. Ich habe, als wir wieder zu Hause waren, wieder in den Alltag reingekommen sind, war meine Frau auf irgendeiner Fortbildung war unterwegs und das war einer der schlimmsten Abende meines Lebens, weil ich saß auf der Couch und auf einmal so ein komisches Gefühl gehabt und so eine Unruhe und diese Unruhe ist immer größer geworden. Später wusste ich, was es war. Es war eine Panikattacke, aber ich dachte in dem Moment, ich sterbe. Wirklich, also ich bin auf die Straße gelaufen, weil ich wirklich dachte, ich werde entweder verrückt oder ich sterbe jetzt. Also es war der Horror, ja. Und diese Panikattacken, die kamen ständig und mir ging es immer schlechter. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt in den nächsten Wochen und jeder hat gesagt, ich bin fit wie ein Turnschuh, aber mir ging es einfach nur noch dreckig. Ich habe keine Kraft mehr gehabt, nur noch diese Panikattacken, mich keinen Antrieb mehr gehabt. Ich habe mich gefühlt, ja, wie in einem Paralleluniversum und bis ich irgendwann gesagt habe, ich muss jetzt zum Psychologen, ne? Das hilft alles nichts. Ich brauche jetzt wirklich eine Betreuung und bin dann, habe dann eine analytische Therapie gestartet. Das war wirklich sehr, sehr gut, aber auch anstrengend. Zweimal die Woche bin ich dahin getigert und habe in der Zeit auch gemerkt, ich kann gerade nicht mehr für die Kirche arbeiten. Ich kann gerade nicht mehr im hauptamtlichen Dienst sein. Das geht gar nicht. Und habe gekündigt, habe mir einen Job in einem Musikladen gesucht. Das war sehr, sehr cool. Das hat dann auch geklappt. Und hab dann da gearbeitet, konnte dadurch auch ganz gut meinen therapeutischen Prozess gehen. Hab gemerkt, mein Glauben war in der Zeit ziemlich tot. Also mit Gott konnte ich wenig anfangen. Und in diesem therapeutischen Prozess kamen eben auch wirklich, wirklich viele Dinge aus meiner Vergangenheit, aus meiner Geschichte hoch, wo ich einfach gemerkt habe, die sind durch jetzt diesen Sterbeprozess von meinem Herzenspapa, die sind jetzt aufgebrochen und da war so viel Last, da war so viel Traurigkeit, da war so viel Angst. Das musste jetzt raus. Ich habe das nicht mehr ertragen. Und ja, es war wirklich, wirklich auch ein längerer Prozess, bis ich wieder einigermaßen stabil wurde, Dinge einfach irgendwie ans Tageslicht gekommen sind. Aber mir ging es dann irgendwann wieder so, dass ich ja auch wieder zumindest in einer gewissen Art und Weise Lebensfreude hatte, diese Panikattacken auch ein bisschen nachgelassen haben und ich irgendwann auch wieder Mut hatte, irgendwie nach Gott zu suchen und auch wieder nach dem hauptamtlichen Dienst zu suchen. Und das war ein schönes Gefühl, da wieder sowas, so eine Leidenschaft, so eine Lust zu spüren. Und gemeinsam mit meiner Frau wurden wir dann angeworben in Riedersingen, da wo sie ursprünglich herkommt, hier am Bodensee. Und dann haben wir ein neues Abenteuer gestartet und sind hier zusammen hergekommen. Ich habe eine 50% Stelle, sie auch. Und haben von einer Stelle quasi gelebt. Ich habe nebenher Musik gemacht und meine Selbstständigkeit versucht, ein bisschen aufzubauen. Und das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und es war eine coole Anfangszeit, wo auch hier richtig, richtig viel ging und so. Und mir ist auch einigermaßen gut gegangen. Also ich habe schon immer gemerkt, da sind noch Dinge, die sind nicht ausgemerzt, aber irgendwie komme ich klar. Es war nicht top, aber ich komme klar. Und so haben wir uns hier eingelebt und irgendwann auch für uns, ja, die Entscheidung gefällt, hey, wir wollen Familie gründen. Wir wollen ein Kind haben. Und das hat erstaunlich schnell geklappt. Wir mussten es nicht lang probieren. Und dann wurde Saskia schwanger und das war unglaubliches Gefühl, ne? Also zu merken, boah, krass, ich werde Vater. Das war genial. Aber diese Freude hielt nicht ewig, denn meine Frau hat das Kind verloren, also ich weiß gar nicht, in welcher Woche das war, noch relativ am Anfang, also vor der 12. Woche und trotzdem war das ein Riesenschock. Also das hat ganz schön echt reingehauen und es hat echt auch nochmal viel Schmerz verursacht. So, wir haben die Nachricht bekommen an dem Tag, wo eine Praktikantin von der Hochschule zu uns für 2 Monate oder 3 Monate kommen sollte. Also da kannst du dir vorstellen, wie man da Bock drauf hatte, dass da jetzt jemand in unser Leben kommt. Aber trotzdem hat es uns auch zusammengeschweißt. Wir sind diesen Prozess dann zusammengegangen. Wir haben uns für einen natürlichen Abgang entschieden. Das war ziemlich heftig. Meine Frau hat da ziemlich viel Blut verloren, musste Krankenwagen kommen, hat kurz Bewusstsein verloren, ist abgeklappt. Also auch da wieder wirklich viel Drama und trotzdem würde ich sagen, haben wir das gut verkraftet, hatten tolle Unterstützung von meinem Bruder und seiner Frau und ja, haben diese Zeit irgendwie auch als Paar gut gestalten können, irgendwie fand ich, so dass wir auch relativ schnell Mut hatten, das wieder zu probieren und es hat auch wieder relativ schnell geklappt und die Schwangerschaft verlief dann auch ganz gut. Und wir haben uns für eine Geburt im Geburtshaus entschieden, weil meine Frau Krankenhaus hasst. Und das war mega spannend. Ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal machen würde. Es war auch sehr, sehr aufregend. War eine sehr, sehr anstrengende, lange Geburt. Und am Ende war es auch ein bisschen dramatisch. Herztöne weg. Und ja, die Entscheidung, muss man jetzt mit Krankenwagen ins Krankenhaus und so. Also es war auch ein bisschen dramatisch, wo ich auch gemerkt habe, für mich war das fast ein bisschen traumatisch. Aber wir haben es geschafft und dann kam unsere Fine auf die Welt, unsere kleine Maus, die ich über alles liebe. Und das war aber eine herausfordernde Anfangszeit. Es war in der Hinsicht auch herausfordernd, musst du dir vorstellen, bei einer Geburt im Geburtshaus, wir waren 4 Stunden nach der Geburt wieder zu Hause und das fand ich hammerkrass überfordernd. Und dann ging es auch der Fine tatsächlich nicht so gut. Sie hatte eine Infektion, wir sind dann ins Krankenhaus. Für uns, ich hatte damals Todesängste, weil ich wirklich dachte, wenn die jetzt stirbt, dann drehe ich durch. Ich glaube, im Nachhinein war es wahrscheinlich gar nicht medizinisch so dramatisch. Sie war dann schon, also hatte einen starken Flüssigkeitsmangel und so, aber es war jetzt nicht so dramatisch, glaube ich. Für mich war es aber so und ich fand, die ersten Monate waren für mich extrem, extrem herausfordernd. Fina hat die ersten 1,5 Jahre ihres Lebens auch so schlecht geschlafen. Also wir hatten einen so krassen Schlafmangel. Die war von Tag 1 auf an irgendwie wach, präsent, unruhig. Und ich dachte, ey, was ist denn das, ey? wofür es übrigens wahrscheinlich auch eine Erklärung gibt, wozu ich später nochmal komme. Aber es hat mich über meine Grenzen gebracht, muss ich ganz klar sagen. Und meine psychischen Probleme wurden wieder massiv. Panikattacken kamen wieder und ich war so tief in der Depression irgendwann drin, wie ich es, glaube ich, vorher noch nie war. Wo ich wirklich gesagt habe, scheiße. Also und wenn du auf einmal Vater bist, ne, und auch nicht sagen kannst, ja, jetzt ziehe ich mich halt zurück und mach halt irgendwie ja eine Zeit für mich, das ging halt in dieser Phase nicht. Und gerade weil Fine auch uns so herausgefordert hat, hatte ich auch immer noch mehr das Gefühl, ich muss noch mehr leisten eigentlich, ich muss noch mehr entlasten. Parallel hatte ich eigentlich eine super Zeit auf Arbeit. Ich habe die Kirche für die Hosentasche, also dieses Projekt hier starten dürfen. Und das lief auch alles so gut. Also mein Job war eigentlich mega, aber ich merke, meiner Psyche ging es einfach richtig, richtig schlecht. Und habe mich dann nochmal dafür entschieden, auch nochmal so eine innere Kindarbeit zu machen und habe so innere Kindmeditation gemacht mit einer Frau aus der Schweiz. Und das war wirklich ein Gamechanger. Also ich bin dann nochmal so an innerliche Gefühle gekommen. Ich habe wirklich geweint, so intensiv, das wirklich unfassbar. Also wo ich meiner Frau durfte, ich habe immer gesagt, du darfst gerne da dabei sein und so. Und das war so, so intensiv, aber auch so, so heilsam. Und ich habe parallel eine Medikation gestartet mit Sertralin, um einfach ein bisschen stabiler zu werden. Und das war dann ein wirklicher Gamechanger, weil ich gemerkt habe, dass in dieser Kombination mit, ich fühle wirklich nochmal meinen ganzen Schmerz. Also diese analytische Therapie Jahre zuvor war deutlich mehr im Kopf. Dieses Fühlen, dieses innere Kind, dieses meditierende Sein, das war einfach nochmal eine andere Ebene. Und ich habe gemerkt, diese Kombination und dann auch mit der richtigen Medikation hat mich in eine Lebensqualität und eine Freiheit geführt, die bis heute anhält, wo ich sagen muss, ich bin so dankbar, ich bin in einer so großen Lebensfreude, weil diese ganze Last einfach abgefallen ist und ich einfach nochmal für mich gemerkt habe, was da eigentlich alles war. Und ich merke, ich kann heute ein anderer Vater sein, ich kann aufstehen und mich freuen auf den Tag. Klar, ist auch mal ein schlechter Tag oder so und mal ein paar schlechte Tage, aber es ist einfach in so einer Freiheit und ich bin Gott sehr, sehr dankbar für diesen Weg und sehr, sehr dankbar, dass ich mein Leben heute so genießen darf. Letzter Baustein, letzte Überschrift heißt ADHS. Ich habe trotzdem immer noch gemerkt, dass es mir sehr, sehr gut geht, ich irgendwie noch merke, dass ich anders ticke. Dass ich anders ticke als so viele Menschen in meinem Umfeld und bin dann nach ärztlichen Prozessen und Beratungen nochmal zu einer Spezialistin gegangen, die sich auf ADHS Diagnostik spezialisiert hat und sich da wirklich eine Expertise angearbeitet hat, weil in diesen therapeutischen Prozessen, die ich die Jahre zuvor gegangen bin, dieses Thema auf den Tisch kam und da ein Verdacht war, vielleicht habe ich da was. Und es war dann auch nochmal ein spannender, aufwendiger diagnostischer Prozess. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Aber es kam dann raus, dass ich da wirklich sehr, sehr stark von betroffen bin. ADHS, also da funktionieren einfach in meinem Gehirn Prozesse anders und das von klein auf an. Wahrscheinlich haben das mehrere in meiner Familie. Bei mir wurde es jetzt halt entdeckt und wahrscheinlich habe ich das auch meiner Tochter mitgegeben, wo es Anzeichen schon davon gibt. Ich sehe das und das war wirklich toll, diesen Prozess auch mit dieser Expertin zu gehen, gar nicht als Last, sondern als auch ein Stück weit als Kompetenz, weil es bringt auch viele Kompetenzen mit sich und ich habe andere Hirnareale, die sehr gut funktionieren und merke aber, dass das eine Riesenbefreiung war, zu verstehen, ich bin nicht falsch, ich war in der Schule nicht falsch, ich war privat auch nicht falsch, ich war einfach nicht so neurologisch Standard, wie das eben andere Menschen waren, nicht so neurotypisch. Und das hat manche Probleme mit sich gebracht, hat aber auch viele andere richtig, richtig tolle Sachen entstehen lassen und bis heute entstehen lassen. Und an diesem Prozess bin ich gerade dran. Es geht tatsächlich jetzt auch zukünftig daran, auch nochmal um eine Medikation, weil ich da wirklich eben auch noch Problematiken habe, die ich neben Lebensprozessen, die ich da umstelle, einfach auch nochmal angehen möchte, aber ich merke diese Freiheit, diese Dankbarkeit, diese Annahme, dieses Geschenk des Lebens, wie Gott es mir gegeben hat, das gelingt mir heute und ja, macht mir ganz, ganz viel Freude. Was mir auch ganz, ganz viel Freude macht, was auch in diese Zeit, in diesen Aufschwung der letzten Jahre hineinkommt, ist Fotos, Videos und Musik. Ich merke, dass das einfach zu einem Lebenszentrum neben kirchlicher Arbeit geworden ist und ich kann wirklich nur Werbung dafür machen. Sucht eure Begabungen, sucht ja eure Lebensantreiber, was macht euch Spaß, was macht euch Lebensfreude. Ich habe so viele Jahre in meinem Leben, in meine Biografie mich verbogen. Ich habe so viel versucht, angepasst zu sein, irgendwie dem sachgerecht zu werden. Und mittlerweile darf ich in einer Freude entdecken, ich darf sein und das ist gut so. Ich merke, dass dadurch auch meine Verbindung zu Gott nochmal viel tiefer geworden ist und ich ja kann einfach mein Leben, so wie es ist, mit meinen Begabungen und meinen Begrenzungen einfach auch als Geschenk sehen. Und wenn ich aus meinen 31 Jahren ein Fazit ziehen möchte, dann würde ich sagen, sind es folgende Punkte. Erstens, ja, jeder hat in seinem Leben Baustellen und keiner hat eine Biografie, die einfach nur gerade läuft. Du kannst aber entweder sagen, ich leg das ganz weit weg und schaue das nicht an, dann wird es dich aber irgendwann einholen, sowas bei mir. Ich möchte dir Mut machen, das anzuschauen. Und das ist eine zweite Erkenntnis. Wenn du es anschaust, dann tut es vielleicht weh und dann gibt es Phasen, die dich sehr, sehr tief, vielleicht sogar manchmal auch in eine Dunkelheit führen. Aber am Ende des Tunnels habe ich gemerkt, warten tolle Menschen, wartet Gott und wartet eine Lebensqualität, die mit so viel mehr Licht gefüllt ist, als du es jemals dir vorstellen kannst. Weil wenn dieser Rucksack weg ist, wenn dieser dunkle Schleier aufgedeckt ist, wenn er ein Stück weit geheilt ist, vielleicht sind es manchmal auch Narben, die da bleiben, aber eine Narbe ist nicht mehr wie eine offene Wunde und dann hast du die Möglichkeit, in eine Lebensqualität zu kommen. Ich lade dich wirklich dazu ein, mit Gott, mit anderen Menschen diesen Weg zu gehen. Wenn du da Hilfe brauchst und sagst, ich brauche da Unterstützung, darfst du dich auch gerne bei der Kirche für die Hosentasche melden. Ich helfe dir da, einen Weg zu gehen, die richtigen Leute zu finden. Auf jeden Fall möchte ich einfach am Ende dieser Podcast-Folge nochmal sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für mein Leben. Ich bin sehr, sehr dankbar für mein Leben, wie es heute ist, mit meiner Familie. Und ich bin aber auch sehr, sehr dankbar, dass ich durch ja alle schweren Zeiten von tollen Freunden und meiner Familie gehalten worden bin. Ich wünsche euch Gottes Segen. Bis bald.
Das war's für heute von der Kirche für die Hosentasche. Schön, dass du eingeschaltet hast. Gottes Segen. Mach's gut.